Ein Wort aus dem zweiten Korintherbrief soll wieder als Gebet den Einstieg bilden in unsere Betrachtung. Christus, die Liebe zu dir soll uns antreiben. Du bist für uns alle gestorben, damit wir Lebenden nicht mehr für uns selbst leben, sondern für dich, der du für uns gestorben bist und auferweckt wurdest. Darum wollen wir von nun an niemand von einem rein natürlichen Standpunkt aus beurteilen. Denn wenn einer in dir, Christus, ist, so ist er Neuschöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das alles aber verdanken wir unserem himmlischen Vater, der uns durch dich mit sich versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung übertragen hat. Ja, er war es, der die Welt durch dich mit sich versöhnt und unsere Sünden nicht angerechnet und uns das Wort von der Versöhnung aufgetragen hat. Lass uns also an deiner Statt als deine Gesandten wirken. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wir haben heute Morgen gehört, wie Paulus in seiner Christusbegegnung zugleich auch seine Berufung erfahren hat. Es war ja nicht nur so, dass er persönlich für sich jetzt Jesus erleben durfte, um ein neuer Mensch zu werden, sondern er hat sich verstanden in dieser Funktion der Proexistenz, des für die Welt, für die Menschen von Gott auserwählt zu sein, um an dieser Welt zu wirken, und zwar als verlängerter Arm Christi, als eine Repräsentation Christi. Nur was Paulus überhaupt nicht recht verstehen konnte, dass ausgerechnet er, der sich den geringsten unter den Aposteln nennt, weil er Christus und die Kirche verfolgt hat, dass ausgerechnet er zum Apostel berufen worden ist. Und als eines der Kriterien haben wir von Paulus vernommen, um Apostel sein zu können, ist es, Christus zu kennen und ihm begegnet zu sein. Und das soll uns heute in dieser Betrachtung noch ein wenig mehr beschäftigen. Was heißt das eigentlich, Christus kennen? Ich erinnere mich, dass ich vor Jahren, es war damals der Beginn der sogenannten charismatischen Aufbrüche, Anfang der 70er Jahre, zu irgendeiner Tagung kam, bei der eine amerikanische Ordensschwester den Vortrag hielt und die verblüffte Zuhörer fragte: Kennen Sie eigentlich Jesus? Natürlich, klar, alle nickten. Und dann fragte sie: Kennen Sie auch die Königin Elisabeth, die zweite von England? Ja, natürlich, sagten die. Wissen Sie eigentlich, was diese Frau zutiefst innerlich bewegt? Wissen Sie, welche Wünsche und Sorgen sie mit sich herumträgt? Wissen Sie eigentlich, wie sie so über ihr Familienleben denkt? Wissen Sie, wie sie ihre Staatsführung innerlich verarbeitet? Da mussten wir alle sagen, nein. Und dann sagte uns die Schwester: Sehen Sie, dann wissen Sie etwas über Königin Elisabeth, aber Sie kennen sie nicht. Ein großer Unterschied, über jemanden etwas wissen. Und nun noch einmal die Frage: Kennen wir Jesus? Oder wissen wir etwas über ihn? Das ist die Frage. Für den heiligen Paulus war diese Frage von einer grundlegenden und umwerfend grundlegenden Bedeutung. Denn über Jesus hat er schon viel gewusst. Deswegen hat er ihn ja auch bekämpft. Aber gekannt hat er ihn nicht. Und deshalb unterscheidet der heilige Paulus zweierlei Formen von Kennen. Einmal, wir haben das eben im zweiten Korintherbrief in der Fassung des Gebetes so gehört, nach dem rein natürlichen Standpunkt. Nun, im griechischen Urtext heißt es etwas krasser: dem Fleische nach. Jesus dem Fleische nach kennen. oder dem Geiste nach. Dem Fleische nach jemanden kennen, nun, das wissen wir alle, wie das ist. Es gibt so Begegnungen von Mensch zu Mensch, die kurzfristig und sehr oberflächlich sein können. Es kann auch sein, dass ich mit jemandem zusammen jahrelang im Studium oder in der Schulklasse war und im Grunde ihn nie kennengelernt habe. Seine äußeren Reaktionen weiß ich zwar irgendwie einzuschätzen, aber was ihn wirklich zutiefst innerlich bewegt, habe ich nie kennengelernt, und oft bin ich dann erstaunt, wenn bestimmte Reaktionen zum Vorschein kommen, die ich nie an ihm vermutet hätte. Ich habe es einmal erlebt, als ich noch Gefängnisseelsorger war. Da wurde in Kassel ein Mann ins Gefängnis eingeliefert, wegen verschiedener Delikte, Steuerhinterziehung, Anmaßung eines akademischen Titels und ähnlicher Geschichten. Er war also ein Professor, so nannte er sich. Und dieser Professor hatte eine gutgehende Praxis als Heilpraktiker mit verschiedenen angestellten Heilpraktikern in Kassel und lebte in Saus und Braus und baute sich eine tolle Villa dorthin mit Swimmingpool und allem Möglichen. Und eines Tages flog der ganze Laden auf. Und es erwies sich, dass der Mann überhaupt keinen Titel erworben hatte, sondern sich irgendwie angemaßt hatte, und dass er die Gelder am Finanzamt vorbei sich selber zugeeignet hatte und so zu Wohlstand gekommen war. Nun war alles weg. Und bei dieser Gelegenheit lernte ich seine Frau kennen. Diese Frau erzählte mir im Laufe der ganzen Geschichte eines Tages: Stellen Sie sich vor, ich habe 20 Jahre lang mit dem Mann zusammengelebt, und erst jetzt, seitdem er im Gefängnis sitzt, weiß ich überhaupt, wer er war. Ich habe ihn nicht gekannt. Der hat selbst dieses Versteckspiel und dieses betrügerische Etwas so gekonnt gespielt, dass seine Frau eigentlich nie richtig wusste, mit wem sie zusammengelebt hatte. Als sie damals heirateten, da kam er mit einem Privatflugzeug an, das er natürlich von einem Freund irgendwie bekommen hatte. Und dann wurde mit einem sechsspännigen, mit Schimmeln bestandenen Kutsche, wurde dann die Hochzeitsfahrt gemacht. Und die Frau wusste auch nicht von seinem Doppelleben mit anderen Frauen, gar nichts. Das kam alles zum Vorschein, als der Mann nach 20 Jahren Ehe im Gefängnis saß und der ganze aufgebaute Laden in sich zusammenbrach. So kann das manchmal sein, dass man also meint, jemanden zu kennen, und der ist einem doch so fremd. Ja, der heilige Paulus, wie gesagt, nennt so etwas dem Fleische nach jemanden kennen. Und deswegen sagt er im 2. Korintherbrief, nachdem er Jesus in der tieferen Weise vom Geiste her kennengelernt hat: Also kennen wir von jetzt an niemand mehr dem Fleische nach, auch wenn wir früher Christus dem Fleische nach gekannt haben. Jetzt kennen wir ihn nicht mehr so. Solange also Paulus Jesus dem Fleische nach kannte, hat er ihn gehasst und verfolgt. Als er ihn aber dem Geiste nach kennenlernte, liebte er ihn ohne Ende. Die rein fleischliche Wahrnehmung, die ist uns auch im Evangelium immer wieder begegnet. Zum Beispiel, wie Jesus am Ende seiner irdischen Karriere sagte zu Philippus: Den Weg zum Vater, den kennt ihr. Und Philippus fragt: Zeig uns den Weg zum Vater. Oder zeige uns den Vater. Und da antwortet Jesus: So lange bin ich schon bei euch, und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer von den Aposteln hat Jesus überhaupt gekannt zu seiner Lebzeit? Denn selbst wenn über die Lippen der Apostel manchmal so hohe Titel kamen wie: Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes, Petrus hat dieses Bekenntnis abgelegt, oder Nathanael, als er Jesus zum ersten Mal begegnete, der rief aus: Du bist der König von Israel. Das waren alles Lippenbekenntnisse, aber haben sie Jesus wirklich gekannt und gewusst, wer er wirklich war? Es gibt heute Viele Bibelgelehrte, ich möchte nicht pauschal sagen, alle um Gottes Willen, aber es gibt viele Bibelgelehrte und Wissenschaftler, die wissen viel über Jesus zu schreiben und zu sagen. Kennen Sie ihn auch? Ich habe das manchmal als Student etwas vermisst, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich bei den Vorlesungen der Herren Professoren so ein bisschen diesen Herzschlag Jesu mitgehört hätte. Habe ich immer etwas vermisst. Ich muss sagen, für mich war die Theologie während meiner Studienzeit eine der trockensten Wissenschaften, die halt abgehandelt werden musste. Eine Conditio sine qua non. Man musste das über sich ergehen lassen, um zum Ziel zu kommen. Aber so richtig ergriffen hat es mich ganz, ganz selten. Und es ist wirklich etwas ganz Besonderes, wenn man einem Menschen begegnet, der auf der einen Seite viel über Jesus zu sagen weiß und auf der anderen Seite Jesus so tief liebt, dass in jedem Wort irgendetwas von dieser tiefen Beziehung und Kenntnis Jesu mitklingt und mitschwingt, sodass es die Herzen der Menschen auch wieder bewegt. Also wie gesagt, Jesus kennen oder kennen sind zweierlei Dinge. Auch die Pharisäer und die Sadduzäer haben Jesus gekannt. Und er war ihnen doch so fremd. Im Hohen Lied der Liebe, also im 13. Kapitel des 1. Korintherbriefs, legt der heilige Paulus uns eine Spur, wenn er sagt, erkennen geht nur durch Lieben. Liebe ist die tiefste Form der Erkenntnis. Jetzt schauen wir wie in einem Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse. Dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich unvollkommen. Dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin. Liebe Brüder, dieses Erkennen Jesu, ich bin fast der Ansicht, dass das ein fortschreitender Prozess ist, der in Ewigkeit nicht abgeschlossen wird. Ich möchte fast sagen, Gott zu lieben ist etwas, was der Unendlichkeit und der Abgründigkeit Gottes gemäß ist und deswegen auch nie abgeschlossen werden kann, sodass man sagen kann, so jetzt habe ich's, ich liebe ihn jetzt, sondern ich stelle mir die Ewigkeit vor als ein dauerndes Hineinstaunen und Hineinschauen, Hineinschreiten in diese Liebe Gottes, so wie wir es ja anfanghaft auch tun, wenn wir zum Beispiel das Glaubensbekenntnis beten. Im Glaubensbekenntnis, das ja lateinisch heißt, Credo in unum Deum. Jetzt fragen Sie mal einen klassischen Lateiner, was er von dieser Konstruktion hält. Denn das Credo in unum Deum hat es im klassischen Latein nie gegeben. Man hat vielleicht gesagt, Credo Deo, ich glaube dem Gott, der sich mir offenbart. Oder ich glaube Credo Deum, ich glaube, dass es einen Gott gibt. Aber Credo in unum Deum heißt wörtlich übersetzt, ich glaube mich immer tiefer in Gott hinein. Und dieses sich immer tiefer in Gott hinein ist also eine Bewegung angedeutet. Dieses sich immer tiefer hinein glauben in Gott ist im Grunde nichts anderes als der Anfang dessen, was im Himmel als Fortsetzung heißt, sich immer tiefer hinein schauen in Gott von Angesicht zu Angesicht, sich immer tiefer hinein lieben in Gott, ein Hineinschreiten in die Herrlichkeit, dass wir aus dem ewigen Staunen nicht mehr herauskommen. Und das wird von Ewigkeit zu Ewigkeit unsere Seligkeit sein. Also nicht dieser langweilige Himmel des Berliners, des Müncheners, der also immer Halleluja und Halleluja rufen muss und es ihm mit der Zeit langweilig wird, weil es im Himmel kein Bier gibt. Das ist doch eine sehr primitive Vorstellung. Also wie gesagt, der heilige Paulus sagt, die Liebe ist die eigentliche Erkenntniskraft. Und die kommt daher, dass ich zuerst von Gott erkannt worden bin. Er ist es, der mich als Ersten kennt. So wie Jesus zu Nathanael sagt, ich habe dich bereits gesehen, als du dort noch unter dem Feigenbaum gesessen hast. Und so hat Jesus einmal so ganz in der Manier der modernen Meinungsforschungsinstitute mal die Jünger gefragt, für wen halten die Leute den Menschensohn? Dann haben sie dann so verschiedene Meinungen kundgetan. Und dann am Schluss, und für wen haltet ihr mich? Also wer bin ich wirklich für euch? Und dieses wahre Kennen hat Jesus ja gesagt, kommt nur vom Heiligen Geist. Wenn Petrus sagt, du bist Christus, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes, dann antwortet Jesus sofort, das hast du nicht aus dir selbst. Diese Erkenntnis hat dir der himmlische Vater gegeben. Und wir wissen ja, wie Petrus auch in dieser Beziehung noch völlig inkompetent war. Denn direkt anschließend bei Matthäus im Kapitel 16 steht, wie Jesus dann seine Messias-Tätigkeit so beschreibt, als den leidenden Gottessohn, der er sein würde. Und Petrus ihn sofort beiseite nimmt und meint, er müsse sofort schon von seinem Petrusamt Gebrauch machen und den Herrn zurechtweisen. So geht's aber nicht. Und Jesus weist ihn zurecht und sagt, weg von mir, Satan. Das heißt, in diesem Moment hast du keine geistgewirkte Erkenntnis gehabt. Die kommt von einer ganz anderen Seite. Wenn du aber den Messias bekennst, dann sprichst du im Heiligen Geist. Also ist wirklich die Jesus-Erkenntnis nur im Heiligen Geist möglich. Auch der heilige Paulus sagt, niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, außer im Heiligen Geist. Jesus von Nazareth, den kennen wir alle. Und heute ist es ja so Brauch in der Theologie, von der Jesuanik zu sprechen. Also von Jesus, dem Nazarener, Jesus, dem historischen Gestalt, die gelebt hat und so. Da gibt es viel drüber zu sagen. Den hat auch Tacitus gekannt, den hat auch Flavius Josephus gekannt. Es gab ja viele, die über Jesus damals etwas gewusst haben. Aber ihn selber gekannt, das gab es nur im Heiligen Geist. Paulus hat über Jesus viel gewusst, auch weil er die Überlieferung der Apostel erhielt. Er selber, ich sagte schon, hat Jesus persönlich als Mensch nicht mehr kennengelernt. Also war er angewiesen einerseits auf die Überlieferung der Kirche durch die Apostel, andererseits auf seine ganz persönliche Begegnung mit dem Herrn. Paulus hört also auch in der überlieferten Lehre der Apostel den Herzschlag des Meisters mit. Man muss nun Folgendes bedenken. Der heilige Paulus hatte zu seiner Zeit noch kein Neues Testament in der Hand. Und er hat auch niemals daran gedacht, dass er selber einer der Autoren sein würde des Neuen Testamentes. Und wenn ihn einer hätte fragen wollen, ja sag mal, wo steht das geschrieben, hätte er sicherlich nicht antworten können, Augenblick, ich werde in nächste Woche den Römerbrief schreiben, dort im Kapitel 5, Abschnitt 6 wirst du das finden und so. Also der heilige Paulus hat da nichts in der Hand gehabt. Wenn es überhaupt eine Erkenntnis gab, lesen Sie das mal in der Apostelgeschichte nach, dann waren die Jünger darauf angewiesen, dass sie im Heiligen Geist sich Information holten. Jesus hat keinen einzigen Buchstaben hinterlassen, sodass wir sozusagen uns auf einen geschriebenen Buchstaben Jesu berufen könnten, sondern er hat der Kirche auch kein Buch überlassen, natürlich. Also die Kirche ist keine Buchreligion, sondern er hat ihr den Heiligen Geist gegeben. Den Heiligen Geist, der die Kirche einführte in die Wahrheit und sie in der Wahrheit erhielt. Und das ist eigentlich das Prinzip der Erkenntnis geworden in der Kirche bis heute. Auch die Heilige Schrift ist bloß totes Wort, wenn sie nicht im Heiligen Geist gelesen und verstanden wird. Deswegen, wenn einer Jesus kennenlernen will, soll er natürlich die Bibel lesen. Der heilige Hieronymus hat einmal gesagt, wer die Bibel nicht kennt, kennt Christus nicht. Also Christus kennenlernen geht unter anderem durch das Lesen der Heiligen Schrift. Aber bevor ich die Heilige Schrift lese, muss ich ein Totenerweckungsgebet sprechen. Und dieses Totenerweckungsgebet muss ungefähr lauten, Herr, mach diese toten Buchstaben jetzt wieder lebendig. Jetzt für mich, damit sie von dir sprechen, damit ich in ihnen deinem Wort begegne, damit dein Heiliger Geist mir sagen kann, was jetzt und heute für mich aktuell ist. Und wenn ich so die Heilige Schrift lese und solch ein Verständnis hätte, dann könnte ich etwa sagen, wenn ich morgens aus dem Bett steige und möchte wissen, was gibt es Neues in der Welt, dann soll ich auf keinen Fall die lokale Zeitung oder die Frankfurter Allgemeine aufschlagen, sondern ich soll die Bibel aufschlagen, denn dort kommt es mir frisch aus dem Quell, das Neueste, was Gott mir sagen will. Mir, jetzt und heute. Es geht nicht um ein bloß historisches Wort. Es geht um das lebendige Wort Gottes, das mir geschenkt ist, indem ich den Pulsschlag und Herzschlag Jesu verspüren kann, sein Sprechen zu mir. Ich bin schon öfters in meinem Leben Menschen begegnet, die so mit der Heiligen Schrift umgegangen sind. Und das habe ich immer bewundert. Die haben sie wirklich gekaut, wiedergekäut. Ich erinnere mich an Begegnungen mit evangelischen Christen, für die wirklich die Heilige Schrift so etwas wie ein Ersatz der Eucharistie war. Die haben das Wort Gottes gegessen wie Brot, um es mal bildlich zu sagen. Ich habe das richtig gespürt, wie sie daraus lebten. Und das hat mich doch sehr nachdenklich gemacht. Und von da an ist es mir wichtig geworden, dem Wort Gottes auch wieder mehr Rang in der Liturgie zu geben. Vor etwa 18 Jahren habe ich in unserer Gemeinde ein Evangeliar angeschafft. Ich habe einem Goldschmied den Auftrag gegeben, er soll ein ganz prächtiges Evangeliar schaffen. Warum? Um den Menschen auch bei der Liturgiefeier deutlich zu machen. Es gibt eine sakramentale Gegenwart Jesu in der Eucharistie. Es gibt aber auch eine sakramentale Gegenwart Jesu im Wort der Schrift. Wenn ich das nur mit dem Ringbuch abhandeln würde bei der Heiligen Messe oder mit einer losen Blattsammlung, würden die Leute das überhaupt nicht merken. Aber wenn ich dann mit einem kostbaren Evangeliar komme, das dann verehrt wird wie ein Tabernakel, das inzensiert wird wie die Eucharistie, dann verstehen die Leute auch, um was es geht. Man muss also heute die Sakramente wieder in dieser alten Symbolik den Leuten vor Augen führen, wie sie gefeiert und dargestellt werden wollen. Denn so können wir den Menschen eine Glaubenshilfe geben. Die gefeierte Liturgie, der Wortgottesdienst und der eucharistische Teil sind lebendige Begegnungen mit dem lebendigen Christus. Und wir haben die Aufgabe als Priester, das den Menschen zu vermitteln und es nicht hemdsärmelig zu betreiben. Deswegen ist es beispielsweise für mich auch wichtig, nicht aus irgendwelchen traditionalistischen Gründen, ich bin weit davon entfernt, ein Traditionalist zu sein, aber ein Kommunionhelfer sollte ein Talar und ein Rochett tragen, ein liturgisches Gewand. Denn wenn jemand, der Wasser und Wein zum Altar trägt, als Messdiener ein liturgisches Gewand trägt, dann muss der, der den Leib Christi reicht, ebenso ausgestattet sein, damit die Leute eine Andachtshilfe bekommen. Hier geht es um etwas Besonderes und nicht um irgendeine Brotration, die ausgeteilt wird, damit wir hier eine Gemeinschaft der Gläubigen bilden können oder so. Also wie gesagt, Jesus kennen und kennenlernen in diesen kostbaren Formen der Vergegenwärtigung, die er uns geschenkt hat in seinem Wort und in der Eucharistie. Der heilige Paulus schreibt einmal im Epheserbrief: Durch den Glauben wohne Christus in euren Herzen. In der Liebe verwurzelt und auf sie gegründet, sollt ihr zusammen mit allen Heiligen dazu fähig sein, die Länge und Breite, die Höhe und die Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu verstehen, die alle Erkenntnis übersteigt. So werdet ihr mehr und mehr von der ganzen Fülle Gottes erfüllt. Von der ganzen Fülle Gottes erfüllt werden. Das ist das, was Erkenntnis bewirkt. Und dann merken wir, das Erkenntnisorgan ist nicht der Intellekt, der Verstand, sondern das Herz. Beim Herzen des Menschen kommt zuerst die Erkenntnis an. Dann erst beim Verstand. Aber dann schon wieder ein Stück abgemildert. Die Scholastiker hatten ja dieses Prinzip von Fides querens intellectum. Das heißt wörtlich, der Glaube, der beim Herzen angekommen ist, fragt beim Verstand an, wie kann ich Worte finden, um das mitzuteilen oder es in einem Buchstaben zu bringen, in Worte zu fassen. Aber zunächst einmal ist es hier. Deswegen sprach man auch früher von der Evidenz. Evidenz heißt, es leuchtet mir ein, ohne dass der Verstand schon Rechenschaft dafür geben kann. Diese berühmte Zuordnung von Verstand und Herzensfrömmigkeit, Glaube und Vernunft ist etwas ganz Wichtiges in der Kirche, wobei wir immer wieder wissen müssen, dass zunächst einmal Erkenntnis im Herzen beginnt. Wir müssen Acht geben, dass wir aus dem Christentum nicht ein philosophisches System machen. Der heilige Paulus hat sich dagegen gewehrt. Er wollte dem Griechen nicht sozusagen das philosophische Futter für eine neue Theorie liefern, sondern er wusste, hier im Herzen geschieht das Eigentliche. Und man muss eigentlich den Glauben immer in seiner Echtheit daran messen können, dass ihn auch, wie der heilige Augustinus sagen würde, eine Vetula verstehen kann. Eine Vetula ist eine alte Frau, ein altes Mütterchen. Und das ist das Besondere am christlichen Glauben. Du brauchst nicht lesen und schreiben zu können. Du brauchst keine hochtrabenden intellektuellen Begabungen zu haben. Also wenn ich zum Beispiel ein Anhänger der steinerschen Anthroposophie werden wollte, müsste ich einen bestimmten Intelligenzquotienten haben, um da einsteigen zu können in diese sehr verworrenen Gedankengänge von Rudolf Steiner. Also das wäre also bestimmt für mich schon ein Ausweis der Nicht-Echtheit einer Lehre, wenn sie nur bestimmten Menschen zugänglich wäre. Dem einfachen Menschen ist die christliche Botschaft schon zugänglich. Wodurch? Er braucht nur das Kreuz Christi zu betrachten. Er braucht nicht einmal lesen und schreiben zu können. Vom heiligen Bonaventura wird ja erzählt, dass ein Mitbruder einmal staunend ihm gegenüber äußerte: Bruder Bonaventura, du musst ja eine riesige Bibliothek haben, dass du so wunderbare Bücher schreiben kannst über die göttlichen Wahrheiten. Kann ich mal deine Bibliothek sehen? Bonaventura sagt: Komm mit auf meine Zelle. Und da führt er ihn auf seine Zelle. Da war kein Buch zu sehen. Da war aber ein Vorhang. Ach, hinter dem Vorhang. Und dann nahm Bonaventura den Vorhang zurück. Und da war das Bild Jesu des Gekreuzigten. Und Bonaventura sagte: Das ist meine Bibliothek. Davor war der Betstuhl und dort hat er meditiert und gebetet und seine ganze Weisheit von Christus empfangen. Also wie gesagt, die Erkenntnis Gottes kommt nicht an erster Stelle über den Verstand in den Menschen, sondern eine Betrachtung des gekreuzigten Christus, denn in ihm ist die ganze Weisheit Gottes offenbar. Der heilige Paulus sagt, und gerade dort, wo die Menschen Torheit sagen, weil sie dem Fleische nach nur kennen, erkennen wir die göttliche Weisheit, die abgrundtiefe Liebe Gottes, die jede Erkenntnis übersteigt. Tiefste Philosophie. Der heilige Augustinus hat einmal mit seiner Mutter eine solche Begegnung gehabt, als er ein Buch schrieb mit seinem Freund Alypius zusammen, ein philosophisches Werk. Und während er mit seinem Freund über den Inhalt des Buches sich auseinandersetzte im Gespräch, ging die Türe auf, die Mutter Monika kam herein. Und Augustinus unterbrach die Diskussion und sagte zu seinem Freund: Jetzt protokolliere jedes Wort, das meine Mutter sagt. Die Mutter ganz außer sich: Ja wie, ich verstehe doch von eurer Philosophie nicht, ich habe doch nicht studiert. Und dann sagte Augustinus: Ihr Sohn, wenn ich je einem Philosophen begegnet bin, dann bist du es gewesen. Da fragt sie: Wieso? Da sagt er ganz einfach: Du bist der erste Mensch, der mir begegnet ist, der keine Angst hat vor dem Tod. So einfach ist das. Diese Frau hatte also eine Philosophie, die den Tod integrieren konnte und dem Leben einen Sinn gab. Da brauchte man also nicht irgendwelche Bücher gelesen zu haben. Sie hat diese Weisheit empfangen vom gekreuzigten Christus, der den Tod zum Tor des Lebens gemacht hat und eine ganz neue Philosophie uns geschenkt hat, die sozusagen das Sterben hinein integriert in einen Vorgang des Lebens, sodass wir jetzt von einer Neugeburt und Wiedergeburt sprechen können, die gar nicht erst beginnt, wenn wir den physischen Tod erleben, sondern bereits im Taufgeschehen sich in uns ereignet. Dann werden wir schon der neue Mensch, dann ist der Himmel schon in unseren Herzen da, wie wir es manchmal auch im Lied singen, schau, dein Himmel ist in mir. Im folgenden Jahrhundert lebte einer der großen Theologen, Hans Urs von Balthasar, sicherlich Ihnen ein Begriff. Der hat ein Büchlein geschrieben, das 1980 im Herder Verlag erschienen ist, unter dem Titel Kennt uns Jesus, kennen wir ihn? Und da kommt er auch in diesem Buch zu den verschiedenen Erwägungen darüber, wie es ist, wenn ein Mensch nur dem Fleische nach Jesus kennt. Er sagt, wer nur dem Fleische nach, also dem äußeren historischen Jesus sozusagen, begegnend ihn erkennt, für den bleibt nur ein dürftiges Rinnsal übrig. Er zitiert Rudolf Bultmann, den Vater der entmythologisierenden Theologie, und sagt, dieser Bultmann sagte, was im Herzen Jesu vorging, weiß ich nicht und will es auch nicht wissen. Mir genügt es, wenn ich den historischen Jesus kenne und wenn ich nach den strengen Kriterien der Exegeten vorgehe, die also genau herauszusezieren glauben, was authentische Worte Jesu sind, dann bleiben nur noch 5 übrig und das andere kann man alles vergessen. Aber das hat jetzt mit dem Kennen Jesu nichts mehr zu tun. Mit dem Wissen zerfällt die Gestalt Jesu und wird, wie Bultmann sagen würde, ein geistiges Widerfahrnis, auch die Auferstehung Christi, ein geistiges Widerfahrnis, das eigentlich materiell sich nie abgespielt hat. Aber wenn wir das einmal richtig auf den Prüfstand stellen wollten, dann müssten wir sagen, keiner von uns könnte die Verwandlung der Apostel, speziell auch des heiligen Paulus, verstehen, wenn es nicht diesen auferstandenen Christus gegeben hätte, der sie völlig umverwandelt hat. Es ist psychologisch einfach nicht zu erklären. Deswegen gilt für uns die geistige Erkenntnis oder vom Heiligen Geist gewirkte Erkenntnis. Jesu, der das ewige Wort Gottes ist, das im Fleisch unter uns erschienen ist. Und dieser im Fleisch unter uns erschienene Gottes Sohn ist in seiner irdischen Gestalt die Exegese des himmlischen Vaters. So schreibt es Johannes, der Evangelist, in seinem berühmten Prolog. Da heißt es nämlich im Vers 18, erstes Kapitel Johannesevangelium: Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Und dieses Wort Kunde gebracht heißt auf Griechisch Exegesator. Er hat uns eine Exegese geliefert von dem unsichtbaren himmlischen Vater. So wie ich euch bis zur Hingabe am Kreuz liebe, so unbändig und tiefgründig liebt euch der himmlische Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater. Also Jesus hat auf sich gewissermaßen diese ganzen Prinzipien des prophetischen Dienstes angewandt, von denen ich heute Morgen schon gesprochen habe. Er wurde diese ganz empfindsame Membran, so dass der Vater in allem durchkommen konnte durch ihn. Und er war die fleischgewordene Exegese des geistigen Hintergrundes, des unschaubaren Lichtes des himmlischen Vaters, der die Menschen so liebt und noch mehr, wie Jesus uns geliebt hat. Hier merken wir, hier stößt unser Erkennen und unser Wissen einfach an die Grenze. Wir haben vor wenigen Tagen den Gedenktag des heiligen Hilarius von Poitiers gefeiert. Eines der großen Theologen der Frühzeit, der lebte also im 4. christlichen Jahrhundert, war ein Zeitgenosse des heiligen Athanasius, beide Felsen in der Brandung der Auseinandersetzungen um die Gottheit Christi, damals der Arianismus, der die Christenheit erschütterte. Der heilige Hilarius wurde von Gallien nach Kleinasien in die Verbannung geschickt und Athanasius von Ägypten wiederum nach Trier. Also so kreuzten sich gewissermaßen die Wege der beiden. Und in Kleinasien schrieb Hilarius ein Werk über die heilige Dreifaltigkeit zur Rechtfertigung des katholischen Glaubens. Und in der Einleitung schreibt er diese wunderbaren Worte: Mit meinen ungeschickten Worten versuchte ich, die unaussprechlichen Mysterien zu erklären. An die Zufälligkeit der menschlichen Sprache lieferte ich die Geheimnisse aus, die eigentlich in der gläubigen und ehrfürchtigen Seele verwahrt bleiben müssten. Ich finde dieses Wort so schön, denn dieser Mann hat erkannt, es gibt Geheimnisse in der Begegnung des Menschen mit Gott, für die es erstens keine Worte gibt, und wenn man sie fände, hätte man den Eindruck, dieses Geheimnis entweiht zu haben, weil das Wort nur ein brüchiger Abklatsch dessen ist, was die Wahrheit ist. So hat er es erkannt. Und deswegen verstehen wir auch, warum Jesus keinen Buchstaben und kein Buch hinterlassen hat, sondern uns den Heiligen Geist gegeben hat, damit wir mit dem Herzen erkennen sollen und dann natürlich versuchen dürfen, es auch in Worte zu bringen. Aber hier heißt es, die Zufälligkeit der menschlichen Sprache. Denn sobald das Wort heraus ist, ist es der Deutung und Zerdeutung sofort preisgegeben. Sie können das die Probe aufs Exempel machen, wenn ein Papst eine neue Enzyklika verfasst hat und veröffentlicht. Am nächsten Tag finden Sie schon den Kommentar im Spiegel und in allen möglichen Publikationen. Und da können Sie genau feststellen, der eine liest unter der Brille des Soziologen, der andere unter einer politischen, ideologischen Brille. Jeder liest zwar irgendwie anders, aber die meisten haben gar nicht den Geist des Wortes, das darin steht, begriffen. Es sind dieselben Worte, die bei uns umgangssprachlich gebraucht werden, aber sie haben im geistlichen Sinne einen völlig anderen Inhalt. Das kann auch nur der begreifen, der geistlich erkennen kann und der vom Heiligen Geist in der Erkenntnis Gottes geführt ist. Insofern bleibt eigentlich, wenn man es will, das Wort Gottes, sobald es verkündet wird, eine chinesische oder Fremdsprache für den, der zwar die Laute kennt, aber vom Heiligen Geist nicht erfasst ist oder sich dem Heiligen Geist wirken nicht öffnet. Und so können wir immer wieder feststellen, dass Jesus sich auch der Erkenntnis der Menschen, sofern sie ihn eingeengt zu begreifen versuchen, entzieht. In den Evangelien kommt es immer wieder zum Vorschein, wie Jesus sich der einengenden Weise des Erkennens entziehen möchte. Zum Beispiel, als er der Magdalena sagte, als sie nach der Auferstehung ihm begegnete und seine Füße umfasste: lass mich los, halte mich nicht fest. Oder den Emmaus-Jüngern, als er ihnen begegnete und sie wollten ihn umarmen, da entzog er sich ihnen. Als die Menge ihn zum Brotkönig machen wollte, nachdem er die vielen gespeist hatte, entzog er sich ihnen. Sie hatten gemeint, jetzt haben wir ihn und wir haben ihn erkannt und jetzt wollen wir ihn zu dem machen, der er sein soll, zum König, und dann entzieht er sich. Das alles sind Hinweise darauf, dass Jesus in einer anderen Weise erkannt werden will. Er bleibt letztlich das Mysterium Gottes, der Unbegreifbare, der Unbegreifliche, der, den wir nicht verstehen, den wir aber erkennen dürfen, indem wir ihm unser Herz schenken und ihn lieben. Der heilige Paulus spricht also von einem inneren Erkennen. Er schreibt einmal im ersten Korintherbrief: Wer von den Menschen kennt den Menschen, wenn nicht der Geist des Menschen, der in ihm ist, so erkennt auch keiner Gott, nur der Geist Gottes. Und dann an einer anderen Stelle im Römerbrief: Die Liebe Gottes, gemeint ist die Sehfähigkeit, die Erkenntnisfähigkeit, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und damit ist es also uns eine ständige Aufgabe, um diesen Heiligen Geist zu bitten, damit er uns zur tieferen Herzenserkenntnis Gottes führe. Kardinal Martini hat einmal ein Buch über den Heiligen Paulus geschrieben, und da zitiert er Novalis mit seinem berühmten Mariengedicht, und er formuliert es um und sagt, man könnte es auch so über Jesus sagen: Ich sehe dich in 1000 Bildern, Herr Jesus, lieblich ausgedrückt. Doch keins von allen kann dich schildern, wie meine Seele dich erblickt. Damit will er sagen, die äußeren Bilder geben uns nur vielleicht eine gewisse Hinführung, aber die eigentliche Erkenntnis geschieht im Herzen und in der Seele des Menschen. Und deswegen gibt es diese wunderbare Erkenntnis, die letztlich nicht begründet werden kann. So wie der heilige Paulus einmal sagt: Ich weiß, wem ich geglaubt habe. Und wenn man ihm fragen würde: Kannst du mir das beweisen? Dann würde er vielleicht gelächelt haben. Ja, dieses Wissen ist in meinem Herzen einfach da. Und dieses Wissen ist so stark in mir, dass ich nie mehr daran zweifeln könnte, ihm je begegnet zu sein. Vielleicht noch eine kurze Einladung. Ich möchte Sie einfach mal einladen, mal solche Stellen im Evangelium nachzuspüren, wo Jesus Menschen begegnet ist, die er erkannt hat und die ihn erkennen durften. Zum Beispiel die Zachäus-Geschichte, wo er diesem schäbigen Zolleinnehmer begegnet ist, dem Zöllner, und wie auf einmal durch die Erkenntnis Jesu dieser Zachäus auf einmal erkennen durfte, wer er selber war und wer Jesus war. Oder eine andere Begegnung, es war kürzlich im Evangelium, von dem Gelähmten, der an Seilen heruntergelassen wurde in Kapharnaum, zu dem Jesus sagte: Deine Sünden sind dir vergeben. Natürlich hat sich da mehr ereignet, als die Worte es aussagen können. Dieser Mann, der Gelähmte, hat in den Augen Jesu etwas erkannt, was er vorher noch nie gesehen hatte. Und da erkannte er eine solche Heiligkeit und Schönheit, wie er sie an sich nie vorgefunden hat. Und da wusste er erst, wer er war. Nicht nur in seiner Sündigkeit, sondern auch in seiner Würde. Oder ein anderes, wie Jesus im Gleichnis dem heimgekehrten Sohn schildert, der in den Armen des Vaters liegt, der verlorene Sohn. Papst Johannes Paul II. Hat einmal in einer Betrachtung darüber in einer Enzyklika gefragt: Wisst ihr eigentlich, was dieser Sohn verloren hatte? Nicht das Geld und das Erbe, das er vertan hat, sondern in den Armen seines Vaters. Als der Vater ohne Vorwurf und wortlos ihn in seine Arme schloss und ans Herz drückte, da hat er verstanden, wer er war und was er verloren hatte. Verloren hatte er seine Würde, und er war Kind seines Vaters. Oder diese wunderschöne Geschichte im Johannesevangelium, die Begegnung Jesu mit der Samariterin am Brunnen. Jesus erkennt sie, und sie weiß sich im Erkanntwerden Jesu auch als Sünderin in einer solchen Würde geliebt und gesehen und geschaut von Gott, wie sie noch nie von einem Menschen angeschaut und erkannt worden ist. Und darin begegnet sie erkennend wiederum der Liebe und abgrundtiefen Barmherzigkeit Gottes. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.